Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Carina Mössbauer ist bei uns von Pioneer. Das ist eine digitale Medienplattform hier in Berlin. Und Sie sind dort Chefkorrespondentin Politik und unter anderem fürs Kanzleramt zuständig. Sebastian Puschner vom Freitag ist Zeitschrift, ist dort stellvertretender Chefredakteur. Professor Sebastian Dulin ist Ökonom an der Hans-Böckler-Stiftung. Und Thorsten Alsleben ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und Sie waren früher Hauptgeschäftsführer der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, einer Wirtschaftsvereinigung der beiden Unionsparteien. Frau Mössbauer, also im Koalitionsausschuss, der hier 200 Meter Luftlinie oder vielleicht sogar nur 100 Meter Luftlinie von hier gerade tagt, da hat man sich ja heute schon auf kleinere Maßnahmen zur Wirtschafts- und Energiepolitik geeinigt. Jetzt geht es offensichtlich zur Sache. Rente, Verbrenner aus soll da besprochen werden. Da sollen diese Themen irgendwann mal sozusagen geeint werden, wie man das so schön sagt. Ist denn bei dieser Performance der Koalition eine sachliche Debatte zwischen SPD und Union überhaupt noch möglich?
Ja, die ist möglich und die findet schon auch statt hinter verschlossenen Türen. Das ist ehrlicherweise auch so ein bisschen die Tragik, dass nach außen hin ein komplett anderes Bild eigentlich teilweise vermittelt wird, weil die zumindest auf der Führungsebene eigentlich ganz gut miteinander umgehen. Auch in der Fraktion merkt man schon, dass der Geist von Würzburg zumindest von der ersten Reihe immer noch versucht wird, gelebt zu werden.
Gut, den Geist von Würzburg haben wir schon lange nicht mehr gehört, diesen Satz, auch wenn das jetzt noch versucht wird. Herr Puschner, es müssen ja eine ganze Menge von Strukturreformen stattfinden in den nächsten Monaten und Jahren. Kommt es noch zum großen Wurf bei dieser Koalition in dieser Legislaturperiode?
Also zumindest der Koalitionsausschuss im Bundestag hat anders als bei dem Ausflug nach Würzburg, glaube ich, keinen Weinkeller jetzt zur Verfügung, das zur allgemeinen Erheiterung beitragen könnte und das befördern würde. Aber der Herbst ist fast vorbei und die Kommissionen, die es gibt, die eingesetzt wurden, die werden bis ins nächste Jahr tagen. Also so bald, glaube ich, kommt kein großer Wurf. Es wurde gerade eben hier hinten im Bundestag von Friedrich Merz zwar tatsächlich verkündet, man würde sich auch bei der Rente und auch beim Verbrenner aus auf etwas heute einigen, aber ich glaube, es wird vor allem eine Einigung in der Außendarstellung sein. Die vier waren gerade sehr bemüht darzustellen, dass sie also total beieinander sind und sich überhaupt nicht streiten.
Thorsten Alsleben, im Herbst der Reformen, das war ja versprochen worden, wieder so ein Beispiel, dass man sich vielleicht die Formulierungen, mit denen man in die Öffentlichkeit geht, ein bisschen vorher überlegt. Bislang sieht es ja nicht nach diesen Reformen aus, obwohl man ja ständig beteuert, dass man verstanden hat, was jetzt notwendig ist. Kommt es denn wenigstens zum Spätherbst der Reformen?
Also zumindest ist es kein goldener Herbst, das können wir jetzt schon mal sagen. Die einzige Reform, die wohl auf den Weg gebracht wird, ist die Bürgergeldreform. Aber auch da wissen wir noch nicht ganz sicher, welche Wirkung hat sie dann am Ende. Bei der Rentenreform diskutieren sie heftig, möglicherweise so intensiv, dass es an die Grenzen dieser Koalition geht. Und ich sehe keine große Reform, die jetzt noch in absehbarer Zeit kommen kann, obwohl sie kommen müsste. Und auch was heute beschlossen wurde und noch beschlossen wird, sind kleine homöopathische Dosen. Aber das ist ja nichts, was diesen Abschwung der Wirtschaft in einen Aufschwung umkehren kann.
Herr Dulin, jetzt ist es ja so, Rentenpaket und Bürgergeld, auch jetzt Bundeswehr, die sind ja jetzt im parlamentarischen Verfahren. Bei allen dreien ist aber nicht ganz klar, ob tatsächlich da was draus wird. Geht das Rentenpaket durch? Beim Bürgergeld gibt es ja möglicherweise einen Mitgliederentscheid der SPD. Bei der Bundeswehr gibt es ja auch noch Einwände. Da ist man sich noch unklar, welche Zahl eigentlich gilt, um dann tatsächlich diese Bedarfswehrpflicht einzuführen. Macht das trotzdem Hoffnung, dass das noch zu einem guten Ende führt?
Die Frage ist ja, worüber wir hier reden. Wenn wir über die wirtschaftliche Lage in Deutschland reden, dann sind ehrlich gesagt diese drei Reformen, die Sie gerade angesprochen haben, die haben relativ wenig damit zu tun, was in Deutschland passiert. Wenn man sich anguckt, worunter die deutsche Wirtschaft leidet, wir sind in den geopolitischen Verschiebungen geraten zwischen den Konkurrenz zwischen den USA und China, die massiv Industriepolitik betreiben. Darunter leiden wir. Und ehrlich gesagt, da macht die Rentenreform hat damit nichts zu tun, die Bürgergeldreform hat damit nichts zu tun und die Wehrpflicht erst recht nicht.
Da würde ich einmal einwenden, dass die Rentenreform natürlich insofern damit zu tun hat, dass sie die Lage erstmal verschlimmert des Systems. Ne? Die Kosten, gibt es eine neue Studie, Mehrkosten fast 500 Milliarden Euro. Und das, finde ich, wirkt ja auch so ein bisschen schizophren. Einerseits weiß man um das Problem in diesem System und formuliert es ja auch und sagt, ja, da gibt es dann Kommissionen, die sollen sich kümmern. Aber davor legt man erstmal noch eine Schippe drauf mit der Mütterrente und der Stabilisierung des Niveaus.
Aber es ist, wie gesagt, nicht das Problem, was die deutsche Wirtschaft gerade hat. Und natürlich 500 Milliarden, ich kann alles, wenn ich das weit genug in die Zukunft schreibe, kriege ich immer solche Zahlen raus. Ich kann auch sagen, wenn ich es weit genug in die Zukunft rechne, ist die Gastromehrwertsteuer, die Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen. Dann komme ich auch auf 500 Milliarden. Und es ist wirklich nicht das, warum die Wirtschaft gerade nicht wächst.
Wobei die Arbeitskosten sind ja schon ein Problem. Und die steigen ja auch mit.
Nur, dass wir wissen, wovon wir reden hier. Also es geht um diese 500 Milliarden oder knapp 500 Milliarden geht es um die Mehrkosten, wenn die Haltelinie weitergeführt wird über 2031 hinaus. Allerdings, das sind die Gesamtkosten bis 2050, also in 25 Jahren. Insofern gehört das dazu. Im Jahr 2040 werden es etwa 304 Milliarden sein, jedenfalls auch ein großer Batzen. Ist das Rentenpaket, mit dem man ja jetzt möglicherweise auch die Rentenkommission schon präjudiziert im nächsten Jahr, ist das tatsächlich die richtige Antwort auf die Zukunft?
Naja, das große Versprechen der SPD war, das Niveau stabil zu halten. Wenn man sich an den Wahlkampf erinnert, dann ist das vielleicht eines der ganz wenigen zentralen Versprechen. Auch bei allen Wahlkampfveranstaltungen von Olaf Scholz damals noch und so weiter ging es immer darum. Und ich glaube, wenn jetzt die junge Union im Bundestag, also die jungen Abgeordneten aus CDU und CSU so einen Widerstand üben, dann wird die Koalition es wirklich schwierig haben, sich da auf etwas zu einigen. Ich glaube ja, die beiden Koalitionspartner oder eigentlich sind es ja drei. Es gibt auch die CSU, die die wunderbare Mütterrente mit sozusagen in die Verlosung geschickt hat. Wenn die sich mal besinnen würden auf eine Strategie, die wirklich, sag ich mal, zumindest in Ansätzen disruptiv ist, wo die eine Seite der anderen das gibt, was sie möchte und dann andersherum, dann könnten wir vielleicht was rauskommen. Also ganz konkret gesagt, wenn man das Renteneintrittsalter erhöhen möchte, das ist ja für viele Sozialdemokraten ein absolutes No-Go. Naja gut, wenn man das macht, warum dann nicht den Einstieg in eine Rentenversicherung für alle, was ein großes sozialdemokratisches Anliegen ist? Also ich glaube, dieser Handel der zwischen den Koalitionspartnern, der funktioniert bis jetzt nur auf so einer sehr niedrigen Ebene. Aber wenn wirklich diese Koalition sich hervortun will mit etwas, dass wir etwas ganz anders machen, dann muss es, glaube ich, tatsächlich so angelegt sein, dass es beide Koalitionspartner in irgendeiner Weise so
damit wir beim mangelnden Mut wieder in dieser Koalition sind.
Ja, da würde ich noch anfügen, ein Stück weit ist das ja genau in den Koalitionsverhandlungen passiert, nur mit den falschen Projekten. Die SPD hat ihre Stabilisierung des Rentenniveaus bekommen, die CSU die Mütterrente und die CDU die Aktivrente, kann man sagen, ist vielleicht noch die sinnvollste Maßnahme, aber alles kostet Geld und führt nicht wirklich dazu, die Systeme nachhaltiger zu machen. Und klar, der Mut, den muss man schon mit der Lupe aktuell noch suchen, weil die unbequemen Themen, also Gesundheitswesen und Rente, sind ja erstmal durch diese inflationäre Anwendung von Kommissionen ausgelagert worden. Und das, finde ich, entspricht auch nicht dem akuten Dringlichkeits- oder dem akuten Handlungsbedarf, den es aktuell ja gibt, dass man sagt, ja, man lässt sich dann aber erst Zeit und dann die Rentenkommission wird jetzt irgendwann eingesetzt und legt dann im nächsten Jahr Ergebnisse vor, da ist die halbe Legislatur schon rum.
Also ich finde, gerade die Rentenreform ist eigentlich ein Beleg dafür, wie realitätsfern die SPD agiert. Jetzt haben sie ihre Haltelinie im Koalitionsvertrag mühsam reinverhandelt bis 2031. Und dann hat die Arbeitsministerin die Unverschämtheit, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der weit darüber hinausgeht. Obwohl wir eine wirtschaftliche Krise haben und eigentlich ganz andere Symbole senden müssten. Ja. Und warum machen die Dinge, die über ihre eigene Legislaturperiode hinausgehen, wenn sie gleichzeitig eine Reformkommission in Auftrag geben wollen, die langfristige
jetzt
Perspektiven
müsste man ja vielleicht bei diesem, was da reingekommen ist, in den Gesetzentwurf. Also erstens hat man wohl im Kanzleramt gerade Siesta gemacht. Zweitens war das ja auch, könnte man sagen, ziemlich clever von Bärbel Bahr, selbst wenn es wenig sinnvoll ist. Aber zumindest steht das jetzt auch drin in diesem Vertrag. Das heißt also, ist es ja auch zum Teil die Schuld des Bundeskanzlers gewesen, ja, und der CDU-Seite, dass das mit reinverhandelt worden ist. Klar. Und sie gar nicht gemerkt haben, dass sie weit über die eigene Legislaturperiode hinaus.
Das ist ja bei Rentenreformen immer so. Also Rentenreformen gehen immer. Und auch wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass man das Renteneintrittsalter nach vorne schiebt oder erhöht, dann ist das ja nichts, was diese Legislaturperiode wirkt, sondern das wirkt danach. Und von daher ist das in der Natur von Rentenreformen, dass sie über die Legislaturperiode hinaus wirken. Ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Und ich würde mich freuen.
Ich meine, es war die Rentenkommission, die jetzt irgendwie
eine Entscheidung. Nein, aber auch jede Gesetzgebung. Mhm. Wenn wir uns angucken, wie das Renteneintrittsalter zuletzt verlängert worden ist, von 65 auf 67, das ist ja nicht passiert in einer Legislaturperiode, sondern ist das danach passiert. Das ist über Jahre passiert. Und das ist bei Rentenreformen so. Und von daher ist das auch ehrlich gesagt echt egal, ob das 12 Monate länger dauert, bis da die Reform verabschiedet wird oder nicht. Also gerade bei einer strukturellen Reform. Ich würde mich wirklich freuen, wenn man mal über die Probleme der deutschen Wirtschaft und wie man die lösen kann reden.
Kommt
nicht
da gleich noch dazu.
Über eine Reform, die irgendwann 2050 in Wirkung
aber die
kommt.
Viele Menschen
beschäftigt. Also Fortwirkung auch. Also erstmal psychologisch und dann ab 2031 macht das natürlich
psychologisch, indem sie die Leute verunsichern.
Ja, es macht aber 18 Milliarden Unterschied im Haushalt ab 2031, ob das Paket der Regierung kommt oder nicht.
Und vor allem sendet diese Regierung ja auch widersprüchliche Signale. Also einerseits will sie jetzt mit der Aktivrente dazu beitragen, dass Rentner arbeiten. Andererseits schafft sie aber die Rente mit 63 nicht ab. Also erst gehen die Leute in Rente früher.
Es gibt ja gar keine Rente mit 63. Es gibt nur eine Rente mit 65.
Aber zwei Jahre
früher. Ich finde, das ist schon ein Framing. Die Leute gehen nicht mit 63 in Rente, sondern sie gehen mit 65.
Sie gingen mit 63 in Rente, als die Rente
vor wie vielen Jahren?
So lange ist es, glaube ich, nicht her. Aber jedenfalls kann man zwei Jahre vor dem eigentlichen Renteneintrittsalter mit 45 Beitragsjahren ohne Abschlag frei in Rente gehen. Nochmal jetzt zu der Rente ganz kurz. Das ist die darüber wird diskutiert. Es ist ja so, dass man gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kosten in den Griff zu kriegen. Man dämpft die Rentenerhöhung, eben nur noch der Inflationsausgleich gestattet wird und nicht mehr die Lohnanbindung. Man erhöht das Renteneintrittsalter oder man wird moderat die Beiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer erhöhen. Wahrscheinlich müssen alle Stellschrauben gleichzeitig bewegt werden, damit alle irgendwie auch da ein Opfer bringen müssen. Jetzt gibt es eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen des ZDF letzte Woche. Da ging es, 80% sind der Meinung, das Bürgergeld müsste unglaublich restriktiv gehandhabt werden in Zukunft. Aber 63% der gleichen Leute sagen, Finger weg von jedem Einschnitt in die Rente. Das heißt also, das ist ein Himmelfahrtskommando für eine Bundesregierung, die an die Renten rangeht.
Ich glaube, man muss vielleicht die Erzählung auch umdrehen, weil man sich nicht so sehr darauf fokussiert, was möglicherweise an Rentenniveau reduziert wird. Man kann ja auch sagen, passt auf, Leute, wenn wir nichts machen, dann explodieren halt die Beiträge. Das heißt, so dieses Versprechen, wir entlasten die arbeitende Mitte oder mehr Netto vom Brutto oder auch der Wirtschaftsbooster, der verpufft ja, wenn gleichzeitig eben an anderer Stelle dadurch die Kosten erhöht werden. Und ich glaube, man könnte ja mal versuchen, die Leute auf diesem Wege mitzunehmen, indem man eben quasi an die Ratio auch appelliert und die anspricht und eben sagt, es geht einfach auch darum, dass vielleicht auch eure Kinder und Enkel von dem System noch was haben. Und ich glaube, ein heute 20-Jähriger glaubt jetzt nicht mehr an das Versprechen Rentenniveau 48%.
Also wieder mehr Mut.
An der Studie ganz gut ablesen, wer bezieht Rente? Sozusagen, das sind sehr viel mehr Menschen, als die Bürgergeld beziehen. Und die ganze Debatte, wie wir sie jetzt auch schon führen, sozusagen, ist unheimlich stark darauf fokussiert, dass sie vor allem beim Bürgergeld den Eindruck erweckt, die aktuellen ökonomischen Probleme, die Deutschland hätte, lägen an einem Haufen von Menschen, der faul auf der Haut liegt und nichts tut. Und das ist einfach fair. Die ganze Bürgergelddebatte war so angelegt, dass eigentlich die Erwartungen nur enttäuscht werden konnten, weil selbst die Einsparungen, die man jetzt vornimmt, selbst die Verschärfungen der Sanktionen, die zum Tragen kommen werden, womöglich, wenn nicht das Bundesverfassungsgericht wieder einen Riegel vorschiebt, das ist ja fast schon vorprogrammiert, die werden nicht das aktuelle Problem von zu hohen Energiekosten für die Wirtschaft lösen. Die werden auch die geoökonomischen Schwierigkeiten zwischen China und den USA nicht lösen. Also das heißt, worüber wir reden und worüber wir nicht reden, das ist vielleicht ein ganz grundlegendes Problem in dieser Situation. Und so, ich will mich jetzt nicht zum Anwalt dieser Bundesregierung machen, aber zumindest haben sie sich ja heute auf einen Industriestrompreis geeinigt, der, glaube ich, in der Stahl- und der Autoindustrie schon mal ein wenig Aufatmen zur Folge haben wird.
Vielleicht noch zur Rente. Ich habe von diesen Stellschrauben gesprochen. Welche sollten denn da betätigt werden? Also jetzt auch, was die Rentenkommission ja beschließen wird, in den nächsten Jahr beraten und möglicherweise Vorschläge an die Regierung weitergibt. Ich habe sie ja genannt, dass alle irgendwie ein Opfer bringen müssen. Weniger Rentensteigerung, höheres Renteneintrittsalter und eben auch, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann in Zukunft auch mehr Beiträge bezahlen.
Oder auch den Eckrentner neu berechnen zum Beispiel.
So technische Sachen. Ja, aber Sie haben eine vierte Sache vergessen. Und zwar, das ist das Thema wie kann man Altersversorgung breiter denken als nur über ein Umlagesystem, das so nicht mehr funktionieren wird angesichts der demografischen Probleme. Das ist nämlich Kapitaldeckung. Die müssen wir, gibt es ja vorsichtige Versuche, die müssen wir einführen und zwar am besten auch so, dass auch Geringverdiener davon profitieren und einen Kapitalstock aufbauen können. Das Umlagesystem als umfassende Altersversorgung ist gescheitert und wird nicht mehr kommen. Es wird immer ein wichtiger Bestandteil sein, aber es wird nie das Altersvorsorgeniveau, das wir künftig brauchen, erreichen.
Also gescheitert kann man das Umlageverfahren überhaupt nicht nennen. Das ist stabil, das ist weitgehend stabil. Wir werden steigende Beiträge sehen, ja, das ist richtig. Aber wir haben das nachgerechnet, die internen Renditen sind für die jüngeren Generationen bis zum Jahrgang meiner Tochter, die ist jetzt in der Schule, sind die ähnlich hoch wie für die alten Generationen. Die sind real positiv. Und wenn man jetzt kürzt, wenn man jetzt also auch zum Beispiel nur noch Inflationsausgleich macht, dann kriegen die jüngeren Generationen auch weniger raus. Und die mittleren Generationen haben eingezahlt und die kriegen dann weniger raus. Das heißt, damit wird man deren Renditen noch mal verringern. Und das Umlagesystem ist grundsätzlich stabil. Von daher sehe ich da keine grundsätzliche Reform. Man kann immer sagen, man muss ein bisschen zusätzlich sparen. Man sollte auch darauf achten, dass die Leute, die länger arbeiten können und wollen, dass die das auch tun. Aber grundsätzlich das System viel, viel stabiler, als das gerne dargestellt wird.
Naja, aber Entschuldigung, diese Rechnung kann doch nicht aufgehen. Wenn Sie nur noch 1,3 Beitragszahler haben, die einen Rentner finanzieren, es kann nicht aufgehen. Und Sie sind auch sehr einsam mit dieser Auffassung. Die meisten anderen sagen, dass es für die Jüngeren eben nicht zum Vorteil gereicht.
Bei unseren Zahlen, wir haben die Zahlen gemacht, der Bundesrechnungshof hat gesagt, er kommt auf die gleichen Zahlen. Die interpretieren es dann alles ein bisschen anders. Aber wenn Sie mal historisch gucken, was wir für eine Veränderung in dem Verhältnis der arbeitenden Bevölkerung zu den Rentnern seit den 50er Jahren durchgemacht haben, da haben wir zwei große Anstiege schon absorbiert in dem System. Das Rentensystem ist immer noch da, es ist immer noch stabil. Und jetzt haben wir einen dritten Anstieg.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Haushaltszuschuss, also die Quersubventionierung, inzwischen bei 130 Milliarden liegt. Das ist ein Großteil des Haushalts.
Der ist relativ zum Bruttoinlandsprodukt kleiner als 2003.
Aber also der Haushalt ist gewachsen.
Ja. Aber auch nicht, gegenüber 2003 auch noch nicht mal. Aber ich meine, wichtig ist ja, was ist der Anteil zum Bruttoinlandsprodukt? Weil das ist die Leistungsfähigkeit und da sind wir ähnlich wie 2003. So nach runter ist jetzt wieder hoch. Da ist wirklich keine große Aufregung.
Wenn man jetzt noch erzählt, in dieser Situation, wo wir die Demografie vor uns haben, wenn man jetzt noch sagt, nee, das Umlagesystem ist top,
das habe ich schon vor 20 Jahren.
Aber es ist
vor 20 Jahren ist das vor 20, vor 20. Ja, klar, man kann gerne dazu sparen. Aber vor 20 Jahren habe ich genau das Gleiche gehört. Da ist genau gesagt worden, das Rentensystem ist gescheitert. Das funktioniert nicht mehr, das umlagebasierte Rentensystem. Und wir sitzen hier und das heißt viel besser ausgegangen, als es damals in all den Studien.
Weil es viel mehr Arbeitskräfte gab, viel mehr Beschäftigte, als man damals vorausgesehen hat.
Das ist aber jetzt
gar nicht mehr möglich.
Naja, eine Zuwanderung von 200.000 netto im Jahr ist immer noch möglich und ist auch realistisch. Wir hatten viel, viel mehr die letzten Jahre.
Ja, aber welche denn? Welche Zuwanderung? Das war ja eine, die jetzt nicht unbedingt das System gestärkt hat.
Aber es ist doch dann fatal, so etwas auf eine Agenda zu setzen wie die CSU, wie die Mütterrente. Weil die Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen ist ja zum Beispiel ein Schlüssel in dieser Frage. Insofern
die hat ja gar keine Lenkungswirkung mehr. Die ist ja rein rückwärtsgewandt, eine Art Belohnung. Völlig unsinnig. Also gar keine
richtige Sozialleistung. Auch für Frauen, die eben früher wesentlich weniger Möglichkeiten hatten zu arbeiten,
ist das vielleicht heute möglich. Im früheren Rentensystem gab es auch Privilegien, die es heute nicht mehr gibt.
Sie hatten ja jetzt mehrfach eingefordert, wir sollen uns auch über Geoökonomie unterhalten. Gestern gab es ja dieses Gutachten des Sachverständigenrates. Da stand fürs nächste Jahr 0,9% Wachstum, setzt sich aus drei gleichen Dritteln zusammen. 0,3% die staatlichen Investitionen, 0,3% die privaten Investitionen, die dieses Wachstum generieren und 0,3% der schöne Umstand, dass es im Jahr 2026 weniger Feiertage, also arbeitsfreie Tage gibt. Herr Dulin, das ist ziemlich wenig oder mickrig, was uns da die Sachverständigen ins Stammbuch geschrieben haben. Oder ist das nicht anders zu erwarten gewesen?
Naja, also erstmal ist das eine Prognose von vielen. Die Institute sind alle ein Stück höher. Die sind etwa bei 1,5%. Die Deutsche Bank ist bei 1,5%. Wir sind die Institute ist bei 1,3. Die Deutsche Bank bei 1,5. JP Morgan, die auch gute Volkswerte haben, auch bei 1,5. Wir sind bei 1,4. Also ob das wirklich bei den 0,9 bleibt vom Sachverständigenrat, das muss man erstmal abwarten. Die Zukunft ist halt unsicher. Und 1,5 wäre jetzt nicht super toll, das wäre keine große Party, aber 1,5 ist eine Trendwende. Wir haben 3 Jahre lang Schrumpfung und kein Wachstum gehabt und wir haben eine Trendwende in der Finanzpolitik gesehen und jetzt die verursacht da jetzt, zumindest nach unserer Einschätzung, der Einschätzung von den Institutionen, die ich gerade genannt habe, im nächsten Jahr eine Wende und dann haben wir wieder Wachstum. Der Sachverständigenrat ist etwas skeptischer. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt.
Jetzt haben wir ja eine Bundesregierung, die natürlich sehr stark auf Wachstum aus ist. Hat sogar, heute ist ja der Deutschlandfonds auch aufgelegt worden. Der soll jetzt private Investitionen reizen, anreizen. Es gibt diese sogenannte Sondervermögen, Infrastruktur, 500 Milliarden Euro sind da drin. Da gibt es aber jetzt auch schon wieder Ärger, weil man sagt, eigentlich dient das jetzt doch dazu, was manche befürchtet haben. Vor allem die Erfinder dieses Sondervermögens sagen, damit werden aus dem regulären Haushalt jetzt Kosten dahin verlagert oder Ausgaben, damit man mehr konsumtive Aufgaben im regulären Haushalt bezahlen kann, unter anderem eben Renten oder Pendlerpauschale. Und dass das überhaupt gar nicht zum Tragen kommt, ist dieses Sondervermögen, ich will nicht sagen eine Totgeburt, aber geht das am Zweck vorbei?
Nein, es ist keine Totgeburt, es ist an und für sich völlig richtig. Wir haben einen Investitionsrückstand bei der öffentlichen Daseinsvorsorge bzw. bei der Infrastruktur, der vehement ist. Das ist das Erbe von Jahren und Jahrzehnten der Schuldenbremse vor allem und einer völlig falschen Finanz- und Investitionspolitik. Und in der Grundsache ist es auf jeden Fall richtig. Aber klar, natürlich ist es ein Verschiebebahnhof. Es gibt Berechnungen von, dass es sogar 50% sozusagen nicht dafür verwendet werden, wofür sie eigentlich verwendet werden sollten, dass man Brücken, Schulen, sonstige Kosten sozusagen, aus, die eigentlich schon geplant waren, aus dem Kernhaushalt da rausschiebt. Man rechnet und trickst, man nimmt dann die Verteidigungsausgaben, die eigentlich von der Schuldenbremse ausgenommen sind und offen sind, und rechnet die dann da rein, obwohl das eigentlich nicht zuläufig ist. Und das ist natürlich gefährlich, weil die SPD und vor allem Lars Klingbeil geht ja damit seit Monaten hausieren und verweist immer wieder auf das Sondervermögen, sogar jetzt gerade beim Koalitionsausschuss, wo das überhaupt gar kein Thema eigentlich war, hat Friedrich Merz noch mal an das Sondervermögen erinnert. Und die Regierung hat darauf total gesetzt und muss jetzt dafür Sorge tragen, dass diese Investitionen auch wirklich zusätzlich geschehen. Aber
sieht nicht so aus. Rena Mössbauer, wenn das also sozusagen da etwas angekündigt worden ist, was jetzt nicht umgesetzt wird, könnte man ja, wenn man frech ist, sagen, da sind politische Hütchenspiele am Werk gewesen. Das wird eigentlich das Sondervermögen nicht dafür verwendet, wofür es eigentlich gedacht war, um eben auch das Land nach vorne zu bringen, zu stabilisieren, die Wirtschaft, auch die Sozialsysteme und Wachstum zu generieren.
Ja, ich meine, da würde ich sagen, das ist auch ein grundsätzliches Problem, dass der Kanzler Merz hat, dass er viel ankündigt, Erwartungen immer wieder weckt, dann aber dahinter zurückfällt. Aber natürlich auch diese Regierung als Ganzes auch Erwartungen geweckt hat und vieles eben nicht erfüllt. Und ich sehe das elementar, also dass man einerseits jetzt Rekordschulden macht und gleichzeitig vieles davon in den Konsum fließt, ist wirklich sehr gefährlich, weil wenn man den Haushalt anschaut über die nächsten Jahre, der wird irgendwann komplett versteinert sein, weil die Mittel einfach alle gebunden sind. Und wenn man einerseits den Leuten sagt, wir haben jetzt ein großes Sondervermögen, andererseits gibt es dann aber so öffentliche Debatten wie darüber, welchen Straßenneubau oder welche Straßensanierung können wir uns überhaupt leisten. Dann kommt der da draußen an, ihr macht jetzt Schulden, also habt ihr schon wesentlich mehr Geld als zum Beispiel die Ampel zuvor. Und trotzdem reicht es aber nicht für das, was ja eigentlich der Inbegriff ist von Infrastruktur, also für Straßen und Brücken. Und ich glaube, dass die Regierung da auf sehr vielen Ebenen gerade ziemlich viel Enttäuschung hervorruft und Frustration und auch irgendwie ein Glaubwürdigkeitsproblem inzwischen hat.
Nur im Schlaraffenland fliegen ja gebratene Tauben durch die Gegend. Ist es vielleicht doch so, dass wir zu ungeduldig sind? Die Regierung ist noch gerade mal so ein halbes Jahr im Amt. Sind wir da zu ungeduldig?
Also brauchen wir noch ein bisschen Zeit?
Also wenn man auf den Abgrund zusteuert, dann kann man auch nicht sagen, oh, sind wir ein bisschen ungeduldig, dass wir jetzt mal das Steuer rumreißen müssen. Nein, der Abgrund ist ja da und wir erleben das ja, wenn jeden Monat 10.000 Industriearbeitsplätze verloren gehen und ganze Standorte aufgelöst werden. Die kommen ja dann nicht nächstes Jahr wieder, wenn es wieder ein bisschen Wachstum gibt, sondern die sind erstmal weg. Das sind ja Investitionsentscheidungen für 10, 20 Jahre. So, das heißt, es brennt wirklich die Hütte. Und es wurde erst gesagt, ja, zur Sommerpause müssen wir hier einen großen, da müssen wir den ersten Aufschwung machen, dann kam das mit den Abschreibungen, naja, das hat noch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Dann kam der Herbst der Reform, aber er kam dann eben nicht und es ist nichts in Sicht. Und das frustriert Unternehmen und die gesagt haben, jetzt warten wir mal ab, was kriegt die Regierung hin, die haben überhaupt kein Anzeichen, dass es besser wird. Warum sollen die dann ihre Investitionsentscheidung hier treffen?
Naja, also muss man schon auch mal daran erinnern, diese Regierung ist gestartet mit einem Investitionsbooster, Möglichkeiten zur Abschreibung für Investitionen. Es gibt Unternehmenssteuersenkungen massiver Natur sozusagen, die beschlossen worden sind.
28.
Es ist heute die Aktivrente beschlossen worden. Also gerade die Forderungen, die aus Richtung der Wirtschaft und ihrer Lobbys erhoben wurden, sind natürlich auf jeden Fall schon vielfach sozusagen bedient worden. So zu tun, als hätte diese Regierung überhaupt nichts getan, ist, ich meine, Lars Klingbeil hat, glaube ich, heute gesagt, Bärbel Bas, naja, jetzt erwarte ich aber auch von den Unternehmen, dass sie zeigen, dass sie sozusagen Produktion und Beschäftigung hier im Land sichern und mit jetzt beispielsweise dem Industriestrompreis und so weiter auch etwas machen. Und insofern, natürlich ist das ein Problem von Erwartungsmanagement, wenn ich den Herbst der Reformen ausrufe oder zum Beispiel suggeriere, ich muss jetzt nur alle Bürgergeldbezieher streng genug drangsalieren sozusagen und dann wird alles wieder gut, dann kann ich ja nur enttäuschen. Aber dass gar nichts geschehen wäre, also vor allem die Unternehmenssteuersenkungen, das kann man auch nicht sagen.
Ich habe ja nicht gesagt, dass nichts gemacht wurde. Nur wenn Sie eine Unternehmenssteuersenkung ins Gesetz schreiben, die 2028 mit 1% wirkt und dann noch ein Prozent, das bringt doch den Unternehmen jetzt nichts. Das bringt denen doch jetzt nichts.
Davor, die Abschreibungsbedingungen sind ja davor gelockert worden, ab dem 1.7. bereits. Und das Problem an den Unternehmenssteuersenkungen ist ja ohnehin, dass da werden Gewinne auf alte Investitionen werden damit begünstigt. Das heißt, jemand, der seine Anlage jetzt abbaut hier oder noch 2 Jahre betreibt, nicht wieder investiert, der profitiert von niedrigen Unternehmenssteuersätzen. Und aus meiner Sicht war das auch falsch, das zu machen. Das Geld hätte man lieber in Investitionen schieben sollen. Denn es stimmt schon, die Verschuldung aus dem Sondervermögen ist stärker gestiegen als oder wird wahrscheinlich nach dem Haushalt nächstes Jahr stärker steigen als die Investitionsausgaben. Und das mag rechtlich in Ordnung sein, weil die Schuldenbremsenreform ist so geschrieben, dass das wohl geht. Aber es ist natürlich was anderes, als was man versprochen hat. Und es ist auch nicht gut für das Land, denn wir brauchen wirklich Investitionen in Infrastruktur. Wir haben Infrastrukturprobleme. Ja, Straßen, Schienen, jeder, der mit der Bahn fährt, sieht das. Und da muss einfach was passieren.
Aber was müssen, also die Politik soll ja immer den Rahmen setzen für Investitionen, für Private. Was muss die Politik jetzt setzen, damit das passiert, dass die Firmen investieren? Denn sie investieren ja offenbar zu wenig.
Ein Teil, also die öffentliche Infrastruktur ist auch ein Teil der Rahmensetzung. Also das ist, wir waren früher mal ziemlich weit oben in den internationalen Rankings, was die öffentliche Infrastruktur angeht. Dann stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Fabrik haben und zum Hafen gibt es nur eine Schotterpiste und Ihr LKW geht immer kaputt und der braucht 10 Stunden dahin, dann sind das wirklich Kosten im Vergleich zu einer vernünftigen Straße. Das senkt die Produktivität. Also das ist eine funktionierende Infrastruktur ist ein Teil der Rahmenbedingungen. Und eine andere wichtige Sache wäre eine Planungssicherheit bei den Energiekosten. Da ist ja heute auch wohl was entschieden worden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es jetzt nur um bis 2028. Mhm. Und tatsächlich bräuchte man eine längerfristige Planungssicherheit. Denn wenn jemand eine Investition macht in Elektrifizierung, in Dekarbonisierung über Stromnutzung sozusagen, dann ist das eine Investition, die ganz lange läuft und die muss sich lange rentieren. Und da hilft das nicht so viel, wenn nur 2 Jahre die Stromkosten festgeschrieben sind und danach weiß man nicht, wo sie dann landen.
Plus, das betrifft ja auch nur ein paar tausend Unternehmen. Also Millionen Unternehmen, vor allem im Mittelstand, sind von diesem Industriestrompreis nicht betroffen. Die haben steigende Energiepreise und die haben natürlich vor allem, das sieht man in allen Rankings, allen Umfragen seit etwa 3 Jahren, Bürokratie. Standortnachteil Nummer 1. Wir haben einen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, 14 Milliarden Euro. Das ist 9-mal so viel wie vor 6-7 Jahren. Da könnte man rangehen. Das kostet auch nichts.
Aber da ist ja heute was passiert in Brüssel. Da ist ja das Lieferkettengesetz jetzt mit einem Entbürokratisierungsakzent auch beschlossen worden. Da gibt es zwar parteipolitische Auseinandersetzungen.
Im Parlament. Das geht jetzt noch in den Trilog. Und also bevor das irgendwie.
Aber zumindest hat es einen Anfang gegeben. Das hat ja auch den Bundeskanzler geärgert, dass das vor 2 Wochen nicht funktioniert oder für 4 Wochen nicht funktioniert hat. Jetzt hat es ja funktioniert, da gibt es ja einen ersten Schritt. Der Digitalminister Wittberger hat ja auch angekündigt, er will da die einzelnen Ministerien auch mehr in die Pflicht nehmen. Ja. Die Frage ist, irgendwo in China sagt man, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ist das noch zu wenig?
Ja, natürlich. Also ich meine, wir wissen doch, an welchen Stellen Lieferkettengesetz in Deutschland, das nationale, waren sich alle einig, das muss abgeschafft werden. Jetzt gibt es einen Gesetzentwurf, der nur das Bestehende so ein bisschen homöopathisch verändert. Warum kann man das nicht einfach streichen? Ein Gesetz,
würde aus einem Satz bestehen. Das Lieferkettengesetz wird abgeschafft. Könnte man sofort machen, wäre ein wichtiges Signal. Es kommt doch ohnehin eine europäische Regelung. Ja, die gilt dann wieder für alle. Okay, aber das Deutsche braucht man doch nicht. Und es gibt viele andere Bereiche. Im Koalitionsvertrag ist der Teil zum Bürokratieabbau eigentlich der stärkste. Da sind konkrete Forderungen drin, 25% Berichtspflichten, 2% pro Jahr Personal in der Bundesverwaltung abbauen. Aber es passiert nicht.
Lassen Sie uns vielleicht mal ganz kurz auch in die Fraktionen gucken, die das ja alles jetzt bewerkstelligen sollen. Friedrich Merz, hat man ja vernommen, hat jetzt gesagt, das Problem mit dem Rentenpaket soll jetzt die Fraktion lösen, weil ja in der Fraktion 18 junge Rebellen dieses Rentenpaket jetzt ablehnen wollen. Was, bleiben wir bei der Union, was bedeutet das jetzt für den Bundeskanzler? Mit welchen Gefahren ist er jetzt ausgesetzt, gerade bei einer solchen wichtigen Frage, dann möglicherweise nicht alle seine Fraktionsmitglieder hinter sich zu haben?
Also bei der Rente ist das grundsätzliche Problem, dass der Koalitionsvertrag da das eben offen lässt. Also man kann den sowohl in die Richtung lesen, wie Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, jetzt dieses Gesetzespaket auf den Weg gebracht hat, als auch wie die junge Gruppe. Also beide Richtungen sind möglich. Da gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum. Und ich bin so ein bisschen erinnert an dieses Bild, das damals immer bemüht wurde, als es um Brosius Gersdorf ging. Die etwas verunglückte Nichtwahl dann am Ende. Also der Slow-Motion-Car-Crash, also dass man so ein bisschen in Zeitlupe zugucken kann, wie das schief geht. Weil einerseits, wenn man in die Fraktion reinhorcht, dann ist die Stimmung so, dass die junge Gruppe, das sind 18 Leute, also über diese 12 Stimmen, die die Koalition über den Durst hat, inzwischen breite Unterstützung bekommt. Und zwar sowohl von der Arbeitnehmergruppe als auch aus dem Parlamentskreis Mittelstand. Also es heißt, dass knapp 40 Abgeordnete sich diesem Widerstand inzwischen angeschlossen haben. Also es wächst sozusagen der Widerstand. Auf der anderen Seite hat man Merz, der jetzt ja offenbar möglicherweise die Seiten gewechselt hat, wenn man Berichten trauen kann, dass er eben sagt, naja, Bärbel Baas hat ja eigentlich einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der eben gedeckt ist vom Koalitionsvertrag. Also ich frage mich noch so ein bisschen, wie das aufgelöst werden soll, weil nach allem, was ich vernehme aus der jungen Gruppe und aus der Fraktion der Union, sind die nicht bereit nachzugeben. Die sind bereit, einen Kompromiss einzugehen. Aber bislang vernehmen die da von Seiten der SPD noch nicht wirklich Signale, dass die auch bereit sind, auf sie zuzugehen.
Wir liegen möglicherweise jetzt gar nicht so falsch, Herr Puschner, dass gerade jetzt in diesem Moment, ich habe gesagt, 100 Meter hier hinter dieser Wand, sitzen die, ist der Koalitionsausschuss im allerengsten Kreis zusammen, dass jetzt Friedrich Merz zu Klingbeil sagt, also könntet ihr nicht vielleicht doch ein bisschen nachgeben? Ich kriege das nicht durch in meiner Fraktion, das ist so schwer. Was wird da jetzt aus dieser ganzen Diskussion in der Koalition, im Koalitionsausschuss, ohne dass man die politische Comedy damit beliefern muss?
Naja, ich glaube, das hängt auch davon ab, welche Kalküle in der Unionsfraktion bestehen. Weil bei Brosius Gersdorf zum Beispiel hat man es gemerkt und man könnte es jetzt auch hier wieder merken, es gibt sicherlich diese Lust, sich vom Zwang dieser Koalition zu lösen. Und es gibt ja auch den einen oder anderen, der denkt, in einer Minderheitsregierung, wo man sich wechselnde Mehrheiten sucht und vielleicht auch nicht mehr so viel Blöße sich gibt, mit der AfD gemeinsam mitunter dann abzustimmen. Das ist ja heute im Grunde genommen das, was passiert ist in Brüssel und Straßburg in Sachen Lieferkettengesetz. Dann machen wir das halt aus Trotz. Also das ist auf jeden Fall eine Dynamik, die sich bahnbrechen kann, vor allem vor dem Hintergrund von den Landtagswahlen im kommenden Jahr. Ob das jetzt bei dieser Rentenfrage schon so sein wird, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, sozusagen eine Perspektive, auf die man sich einstellen
könnte. Aber da muss ich einmal reingrätschen, weil das ist definitiv nicht das Motiv derjenigen, die jetzt gerade sich gegen dieses Gesetzespaket stellen. Das sind wirklich pure Überzeugungstäter, die sagen, wir können diese Lasten nicht einseitig der jungen Generation aufbürden. Das sind Mehrkosten, die quasi nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt sind, die man aber eben so lesen kann, wie Baas es getan hat. Aber 118 Milliarden, die nochmal on top kommen, auf also knapp 200 Milliarden, oder dann bis 2050 fast 500 Milliarden. Und das sind wirklich Politiker, die sagen, wir sind für etwas anderes angetreten und wir wollen zumindest nicht noch Mehrkosten verursachen, die so noch nicht festgesetzt sind im Koalitionsvertrag. Wir mit der Faust in der Tasche gehen das mit, die Stabilisierung bis 31, aber eben nicht darüber hinaus.
Man muss ja sehen, die haben ja schon dem Schuldenpaket zugestimmt, schweren Herzens. Die sind ja im Wahlkampf anders unterwegs gewesen. Dann kam das auf einmal. Das war schon für viele grenzwertig. Da sind viele junge Abgeordnete, die sind zum ersten Mal drin, sehr ökonomisch interessiert. Und für die war das schlimm. So, dann kam der Koalitionsvertrag mit dem Rentenpaket, war auch schlimm. Und jetzt kommt auf diese Pakete noch drauf, nochmal SPD Deluxe, Rentenerhöhungen noch weiter. Ja, und dann also sagen Renten, die, es reicht.
Renten, es reicht. Man kann ja nicht von Rentenerhöhung reden. Es geht ja darum, das Niveau wird stabilisiert, das Rentenniveau wird stabilisiert. Ja, und danach relativ zu was? Zu dem, wie es sonst gewesen wäre. Sonst wären die gefallen. Also sie stabilisieren das Rentenniveau. Das Rentenniveau wäre sonst gefallen. Und
aber
wenn
nicht
man,
die Renten. Die Renten werden nicht gefallen.
Nein, weil die Inflation ist immer da, Preise steigen. Klar, natürlich werden die
Renten nicht gefallen. Jetzt 3,7% Rentenerhöhung ist ja.
Ja, dafür haben die Rentner die letzten Jahre relativ viel Kaufkraft verloren. Das ist eine Rentenformel, da hat man sich darauf geeinigt, dass, damit die Renten, die Rentnerinnen und Rentner nicht abgekoppelt werden vom Wohlstand der anderen. Da werden jetzt die Lohnerhöhungen nachvollzogen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Wir haben ja auch Inflation gehabt, ziemlich heftige.
Herr Puschner, es ist auch nicht das reinste Vergnügen, im Moment Verantwortung der SPD zu tragen. Stichwort Bürgergeld, auch wenn dass es nur um eine relativ kleine Summe geht, verglichen mit den anderen Themen, die wir hier jetzt besprochen haben. Die hat ja diese Einigung mit der Union hat ja der Parteivorsitzende Lars Klingbeil vehement verteidigt. Gesagt, wenn wir das nicht ändern bzw. diese Sozialstaatsreform machen, dann machen es andere. Und das wollen wir nicht. Jetzt gibt es dieses mögliche Mitgliederbegehren in der Partei und dann ein Mitgliederentscheid. Ist das ein Sprengsatz zunächst für die SPD-Führung, aber dann auch für die Koalition?
Der Zuspruch zu diesem Mitgliederbegehren bis jetzt kommt mir noch nicht so erheblich vor, als dass er wirklich sich zum Sprengsatz entwickeln könnte. Aber er ist andersherum natürlich auch für die Regierungsvertreter der SPD ja ein Pfund, mit dem sie, genau wie Sie es gerade geschildert haben, in Bezug auf Merz und die jungen Abgeordneten in der Union in den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner wuchern kommen. Also du musst mir jetzt da mal entgegenkommen, sonst kann ich hier meine eigenen Brandherden der eigenen Partei nicht befrieden. Ich meine, wenn es in der deutschen Sozialdemokratie bei so einem Thema nicht irgendeine Art von Widerstand wäre, dann wäre diese Sozialdemokratie wahrscheinlich endgültig am Ende. Das heißt, man sollte sich nicht wundern, dass bei Sozialstaatskürzungen und bei dem Erwecken des Eindrucks, die armen Menschen in diesem Land wäre schuld daran, dass es wirtschaftliche Probleme gibt, dass sich nicht Widerstand regen würde. Aber das heißt, ja, also es gibt aber jetzt ist nicht mehr die Stimmung wie einst zu Kevin Kühnerts Zeiten. Es gibt nicht die Galionsfigur, die das nach außen vertritt und die das popularisiert in der SPD. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, mit dem auch die Fraktionsführung und die Minister arbeiten können und verhandeln können und dann wiederum vielleicht das eine oder andere verhindern können.
Man kann es natürlich so sehen, dass das so eine Art Verhandlungsmasse auch sein kann. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es für die SPD, dass sie im Grunde genommen so den Hartz-IV-Fehler wiederholt. Weil viele der zumindest ehemaligen SPD-Wähler, die ja bei der Bundestagswahl abgewandert sind, 2,5 Millionen zur Union und zur AfD, wünschen sich ja solche Reformen. Die empfinden das Bürgergeld als ungerecht. Ob das dann wirklich in der Sache stimmt, aber das ist so aus anekdotischer Evidenz ja so herausgewachsen, dass dieses Bürgergeld einfach das Gerechtigkeitsgefühl der Leute irritiert und sie das Gefühl haben, Arbeiten lohnt sich nicht mehr, Lohnabstandsgebot funktioniert nicht so gut. Wir müssen schauen, müssen sparen, am Ende des Monats gucken, wie viel haben wir noch. Anderen wird die Wohnung gezahlt und die Heizkosten so. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele vom ursprünglichen Kernklientel der SPD sich eben diese Reform wünschen. Und jetzt hast du eine Partei, die auf den Weg bringt, aber gleichzeitig ja wieder ein Stück weit ausstrahlt, dass man es irgendwie nicht so voller Überzeugung tut, anstatt sich sozusagen an die Spitze dieser Bewegung zu stellen und zu sagen, ja, wir machen das, weil wir wollen nämlich, dass unsere Wähler, die Arbeiter, auch wieder zufrieden sind und die haben wir vor allem im Blick. Gibt es jetzt eben eine Bewegung, wo es heißt, wir tragen keine Politik mit, die Armut bestraft. Das steht ja in dieser Initiative und das finde ich ist ja damit, naja, diskreditiert man ein Stück weit ja auch die eigene Arbeitsministerin. Also unterstellt man ihr, dass sie quasi jetzt damit eine Politik umsetzt, die Armut bestraft. Also das finde ich auch irgendwie ein schwieriges Framing.
Ich halte es aber für eine sehr steile These, dass die abgewanderten SPD-Wählerinnen und Wähler die Bürgergeldreform möchten. Es sind auch genug SPD-Wählerinnen und Wähler zur Linken und zur BSW abgewandert. Also es ist nicht so, dass die
aber
alle...
Aber wesentlich mehr zur Union.
Ja, aber ich meine, die SPD hat schon auch ein Trauma mit der ursprünglichen Hartz-IV-Reform. Und das war nicht, weil die Wählenden damals gedacht haben, dass das ist zu
weil
groß.
Weil man die auch nie angenommen
aber
hat.
Aber Herr Tolin, also die von mir vorhin zitierte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die ja in regelmäßig einmal im Monat stattfindet, da wurde genau diese Frage gestellt. Muss diese Bürgerreform her, muss das Bürgergeld reformiert werden, wird da zu viel bezahlt? Und da waren 74% der SPD-Anhänger der Meinung, dass das genau so jetzt zu passieren hatte, wie es Union und SPD ja eigentlich beschlossen haben. Also 3/4 der SPD-Anhänger, die vorhaben, die SPD zu wählen. Ob es dann tun werden, wird man sehen. Aber 3/4 dieser Anhänger sagen, nee, so ist das Bürgergeld falsch eingesetzt. Das schafft viel Anreize.
Und es ist ja auch keine Fundamentalreform, wenn
Nein,
wir ehrlich sind.
Ich wollte die Reform schon jetzt gar nicht an sich in Frage stellen. Ich wollte nur in Frage stellen das Narrativ, dass das insbesondere die SPD-Wählenden sind, die diese Reform haben möchten.
Aber anders ist der Abgang
ja,
zur AfD.
Ich meine,
aber
nicht zu erklären. Naja, der Abgang zur AfD kann alle möglichen Gründe haben. Der kann einen Grund haben, dass man mit der Ampel nicht zufrieden war. Das kann Protestwahlen sein. Das kann sein, dass man mit Flüchtlingen, Geflüchteten ein Problem hat. Das wissen wir so nicht. Aber wir wissen ja schon, dass die Anhänger der Koalition die Vorhaben grundsätzlich eher unterstützen. Also wenn Sie Umfragen sich angucken jetzt zur Schuldenbremse, da sind auch sehr viele der CDU-Anhänger, finden das grundsätzlich in Ordnung, was diese Koalition da gemacht hat, obwohl sie vor der Wahl möglicherweise was anderes versprochen bekommen
haben. Aber den Punkt, den ich machen will, ist, wenn du etwas auf den Weg bringst und es gleichzeitig ein Stück bekämpfst, dann holst du ja niemanden so richtig ab. Ja, weder die sie gut finden, die Reform, noch die sie ablehnen, weil man ja irgendwie so ein bisschen bipolar unterwegs ist oder nicht so ganz überzeugt eben.
Bipolar ist auch ein schönes Stichwort. Jetzt Spahn, Sebastian Puschner hat ja in der letzten Woche gesagt, in einer Rede vor der Fraktion in Bezug auf die SPD, also wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam in der Koalition, aber wir werden mit denen nicht gemeinsam sterben. Was sagt das über das, wie man jetzt an diese ganzen Probleme, und wir reden ja nur über Probleme, die nicht gelöst sind heute Abend, was sagt das über die aus, wie man an diese Probleme in Zukunft rangeht und wie sehr man auch der Regierung vertrauen kann?
Ja gut, das ist bei Jens Spahn nochmal eine ganz besondere Frage, weil der hat sicherlich, oder da kann man sicher sein, dass er eigene Ambitionen hat und sich sicherlich die ein oder andere Überlegung macht, auch wenn er in der Vergangenheit, Stichwort Bosius Gersdorf, strategisch nicht unbedingt allzu gut aufgestellt war. Ich meine, wenn wir an die Bürgergelddiskussion anknüpfen, die hängt ja im Grunde genommen auch wiederum mit der wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. Lars Klingbeil zum Beispiel geht ja durch die Lande und redet ständig von den fleißigen Leuten, für die man jetzt wieder Politik macht, nur die dieses Land am Laufen halten und so weiter. Und das ist ja genau diese Klientel, die man da versucht zu bedienen, die natürlich, das erzählen einem auch Abgeordnete, die beispielsweise in NRW im Kommunalwahlkampf sind, wo es dann diesen Bürgergeldärger gibt. Das heißt, die sind beide Seiten oder alle drei Parteien sind im Grunde genommen auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass diese Koalition hält, weil wenn Neuwahlen alsbald kommen, dann wird es für beide Seiten nicht besonders rosig ausgehen. Und ich glaube, das wird dann am Ende doch diese Koalition zumindest ins nächste Jahr noch tragen. Was dann passiert, vor allem wenn es dann auch in Richtung des Haushaltes 2027 und so weiter geht und wenn dann diese Landtagswahlen erstmal gewählt sind, das muss man sehen. Und dann muss man auch vor allem sehen, was Jens Spahn dann so betreibt.
Manche sagen ja, die Schmerzgrenze, die zum Beispiel Gerhard Schröder 2003 dazu gebracht hat, die Hartz-IV-Reform, also die Agenda 2010 umzusetzen, die sei in Deutschland noch nicht erreicht. Da müssen noch mehr Schmerzen ins Spiel, bevor da wirklich eine Umkehr da ist. Ist das richtig?
Also zumindest ist es es zeigt sich jetzt noch nicht so in der Arbeitslosenquote. Ne? Und das war ja damals so der Indikator, weshalb man dann gesagt hat, das ist jetzt quasi auch die Grundlage zu sagen, wir müssen etwas verändern. Ich glaube aber schon, dass es in der Bevölkerung so ein diffuses Gefühl gibt, weil es vergeht ja kaum ein Tag ohne Hiobsbotschaft, ohne dass irgendwo wieder Stellenabbau verkündet wird. Und ich glaube schon, dass es eben so eine Abstiegsangst gibt und die Sorge vor Wohlstandsverlust. Und deswegen schon die Bereitschaft auch da wäre, Reformen mitzutragen, wenn man sagt, wir sehen damit aber auch Licht am Ende des Tunnels und wir führen Deutschland hier aus der Krise wieder heraus. Trotz dieser
Reformskepsis, die ich da auch jetzt...
Ja.
Man muss beiden Seiten gönnen können. Das, was ich eingangs gesagt habe, gilt zum Beispiel auch dabei, wenn man jetzt so eine Bürgergeldreform oder eine andere Sozialstaatsreform im Interesse der Unionsparteien durchführt. Wir haben bald ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Erbschaftssteuer. Das wird womöglich eine Neufassung, eine Neuregelung beispielsweise der Verschonung von Betriebsvermögen und so weiter geben müssen, wenn Karlsruhe so entscheidet und so weiter. Und das könnte natürlich so ein Punkt sein, dass man sagt so, okay, wir machen hier einen sozialen Einschnitt, wie er Friedrich Merz und wem auch immer vorschwebt, aber wir machen eben auch eine Erbschaftssteuerreform, die Vermögende und große Erbschaften, große Schenkungen und so weiter stärker belastet. Das stellt dann beides
auf. Das wäre schon mal eine Anregung für die nächste Sendung, denn wir sind am Ende der gerade laufenden Sendung. Ich bedanke mich bei Carina Mössbauer, bei Thorsten Alsleben, bei Sebastian Puschner und bei Sebastian Tulin. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, noch ein besonderer Hinweis. Heute Abend, morgen am Freitag ab 18 Uhr live bei Phoenix ein Bürgertalk mit dem Thema Streit um die Wehrpflicht. Wer will Deutschland dienen? Hochaktuell. Heute hat es ja da eine Einigung gegeben. Die Sendung kommt live aus dem T-Werk in Potsdam. Und wenn Sie hier in der Gegend in Berlin oder Potsdam wohnen, können Sie dort auch gerne hinkommen. Sie müssten sich nur anmelden unter dieser E-Mail-Adresse bürgertalk@phoenix.de. Morgen live ab 18 Uhr hier im Fernsehen für alle, die hier nicht in Ostdeutschland und in der Umgebung von Berlin leben, aber eben auch für diejenigen, die hingehen wollen und natürlich nicht nur als Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern eben auch als Frager an der Sendung mitwirken, zum Thema diskutieren mit Experten, Expertinnen, Politikerinnen und Politikern. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Hans-Werner Fittkau, EU-Lieferkettengesetz, haben wir gerade schon mal erwähnt. Da flogen ja heute im Europäischen Parlament die Fetzen. Bleiben Sie bei uns.